Das Dschungelcamp 2022 ist fast zu Ende. Das gibt uns die Möglichkeit, nochmal zurückzuschauen und vor allem ja zu beurteilen, wie die Staffel jetzt im Vergleich mit den anderen ausfällt. Außerdem sprechen wir über eine wirklich tolle Staffel eines RTL Plus Formats.
Wir sprechen über den großen Bonronzo-Ausraster bei Temptation Island VIP und schauen, wer es am Ende durchgehalten hat und wer nicht.
Und wir sprechen über Cheer bei Netflix, die Cheerleading-Dokumentationsserie, wo es einiges zu besprechen gibt. Bei Euphoria und Succession ist es eigentlich genauso, da hat Nathalie jetzt endlich aufgeholt. Und Nathalie, du musst auch ran bei Spielsatz Sieg, wo du wieder prominente Stimmen erkennen musst. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Dennis. Happy birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag wünsche ich dir. Deine beste Freundin Selma hat mir Bescheid gegeben, dass du feiern wirst. Also feier wie ich, trink wie ich und pass auf dich auf. Dickes Bussi von mir.
Ja, dickes Bussi zurück an der Stelle. Dankeschön an Julia Siegel und herzlich willkommen bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag. Nicht nur Dank an Julia Siegel, die dieses Video eingesprochen hat, sondern auch an die wunderbare Selma, die es veranlasst hat. Es war eine schöne Geburtstagsüberraschung am Mittwoch. Da war mein großer Tag, der 2.2.22. Ich bin nicht 22 geworden, sondern irgendwas um den Dreh. Ich lasse es so ein bisschen offen wie irgendwie die großen Trash-Stars. Aber nicht Selma ist heute hier, die ist nächste Woche wieder da, zum Glück. Sondern eine Frau, die, wie ich jetzt feststellen konnte, Julia Siegel wahnsinnig gut imitieren kann. Ich weiß gar nicht, ob sie es versucht hat oder nicht, aber sie kann es auf jeden Fall. Hier ist sie, hier ist die deutsche Julia Siegel, hier ist Nathalie.
Happy birthday to you. Hallo.
Ja, hallo.
Ja, ich kann dir auf jeden Fall verraten, dass ich es einige Male versucht habe.
Nathalie hat mir dann auch ein Video zugesandt und das war in wesentlich besserer Qualität, muss ich sagen, als das von der Millionärserbin.
Was mich geärgert hat. Ich wollte eigentlich, dass es exakt so aussieht. Ich habe es einfach nicht geschafft. Ich habe sogar meine fettige Stirn an meine Frontkamera gedrückt, damit das Video fettiger aussieht. Das hat nicht geklappt.
Das sind die Hintergrundinfos, die ich gebraucht habe. Okay, ich hab das Fett nicht erkannt in der Auflösung der Kamera, aber die Botschaft ist angekommen und ich habe mich sehr gefreut über beide Videos. Danke nochmal an der Stelle und danke an alle, die, jetzt kommt meine Katze rein, die auch noch hier was vorbereitet hat anscheinend, aber danke an alle, die auch gratuliert haben, hat mich sehr gefreut. Du warst ja zum ersten Mal in diesem Jahr am 1.1. da, deswegen ist es ein bisschen was passiert, zum Beispiel das Dschungelcamp, wo ja auch Julia Siegel auch mal in dieser Stunde danach des Öfteren da war.
Absolut.
Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es war interessant zu sehen, weil Angie Fingererben, die ja auch am 2.2. übrigens Geburtstag hat, die ist ja gefühlt mittlerweile sehr eng befreundet mit Julia Siegel seit der Temptation Island VIP-Staffel im vergangenen Jahr.
Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Ich habe die noch nie so wahrgenommen als die große, weise Frau im Trash-Fernsehen, aber so wurde sie jetzt da mehrfach eingeladen und so hat sie sich da mehrfach auch verkauft, oder?
Ja, das finde ich auch. Aber also ich finde, sie macht es auch ganz gut so. Die kann auch die Leute so ganz gut einschätzen und sie kann sich auch gut ausdrücken und benutzt ja selber auch sehr gerne das Wort eloquent, kann sich eloquent ausdrücken. Und deswegen, ja, sollen sie die ruhig weiter einladen. Ich habe immer Spaß an der.
Ja, aber sie ist eloquent auf der einen Seite, aber trotzdem noch so ein Hauch unkontrolliert und unberechenbar, weil sie hat dann trotzdem immer noch so Sachen drin, wie zum Beispiel, ja, also Anushka Renzi ist sowieso die Beste, weil mit der hat sie ja mal eine Elfin gespielt. Ich weiß nicht, ob du das bei Instagram auch gesehen hast. Genau, also sie hat mit ihr mal vor 100 Jahrhunderten eine Elfin gespielt in irgendeinem ProSieben-Film oder sowas.
Die niemand gesehen
Dancing hat.
Dancing
oder so. Genau, und da basiert quasi ihre ganze Einschätzung der ganzen Persona Anushka darauf, dass sie eine tolle Frau ist und da am besten gewinnen sollte. Und sie hat gleich mal eine Ferndiagnose auch gemacht, ne? Hat sie auch mal gesagt, bei wem ist es?
Bei Erik. Erik hat das Asperger-Syndrom.
Genau, ganz klar, weil ein Freund von ihr hat auch das Asperger-Syndrom und das ist ganz klar bei ihm so, weil er kann keine Emotionen lesen und solche Sachen. Also.
Aber am allerschlimmsten war, wann war denn das, nach dieser Dschungelparty, wo sie da plötzlich über Willi Herren geredet hat?
Ja.
Uiuiuiui. Sie hat gesagt, wenn sie gewonnen hätte, dann hätte sie das Geld gespendet. Und daraufhin hat Julia Siegel gesagt, ich habe das gerade nicht so richtig verstanden, hat sie gesagt, sie hätte ihr Geld gespendet. Okay, aber wenn sie so viel Geld hat, warum hat dann Willi immer noch keinen Grabstein? Und daraufhin waren alle Gäste einfach nur still. Und Sarah Kulke hat gesagt, also meine Oma, die ist letztens gestorben und bei der haben sie mir gesagt, wir müssen 12 Monate auf den Stein warten.
Ja, und Olivia Jones musste auch gleich so abkanzeln, ne, dieses Ganze.
Ja.
Dann musste man sie richtig zurück, es war richtig unangenehm, ey. Weil es ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich, dass man länger auf den Grabstein warten muss. Und
vor allem in diesen Zeiten.
Jetzt sind wir aber ja schon mitten im Thema. Wir sind beim Dschungelcamp und wir wollen den Dschungel jetzt Revue passieren lassen. Morgen ist das Finale am Samstag und wir haben natürlich jetzt schon mal die Möglichkeit, trotzdem nochmal auf alles zurückzublicken, auch wenn wir jetzt noch nicht die Krone tatsächlich dann auch beurteilen können, wohin sie denn dann auch fliegt oder fällt. Ja, wie hat's dir gefallen jetzt, die kompletten 2 Wochen im Rückblick? Ich habe, glaube ich, aus deinen Tweets und so rauslesen können, dass du schon relativ positiv dem eingestellt warst.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin super happy mit der Staffel. Ich habe eigentlich gar nichts auszusetzen. Und ihr habt ja letztens auch Noten vergeben und da würde ich ohne Wenn und Aber eine 1 geben.
Ein starkes Wort, weil wir ja wissen, ne, also ich weiß nicht, bei mir ist es das schon noch so, vielleicht auch so ein bisschen aus nostalgischen Gründen, aber diese 2011er Staffel mit Sarah Knappig, ne, das ist für mich so immer noch der Goldstandard so, an dem müssen sich alle irgendwie orientieren, wobei man ja da auch so ein bisschen verklärt, ne, weil das war ja dann auch erst nach ein paar Tagen, es war ja nicht komplett so dieses Theater, was wir da gesehen haben, aber ich bin schon auch jetzt dabei, ich habe ja schon eine 2 Plus in der vergangenen Woche gegeben und glaube, dass ich auch auf so eine 1 Minus vielleicht hochswitchen würde. Also wir hatten so andere Staffeln, die natürlich auch so ein bisschen hoch bewertet werden, also die Helena Fürst und Thorsten Legert Staffel zum Beispiel. Ich würde so ungefähr auf dem Level, würde ich sagen, so, oder?
Also ich habe letztens so überlegt, weil ich kann mich ehrlich gesagt nur noch an die Evelyn Podecki-Staffel erinnern, die ja noch gar nicht so lange her ist. Aber das war ja auch so eine Staffel, wo dann alle gesagt haben, oh mein Gott, endlich ist mal wieder richtig was los, beste Staffel ever. Und ich finde, da war in der ersten Woche ging es daher auch richtig ab, gerade auch mit Domenico und wer da alles so drin war und dem Currywurstmann.
Jotta.
Genau, Jotta war auch noch da. Good times. Und ich
Giselle
würde
war
sagen,
doch das auch, oder?
Stimmt, mit ihrem Modelessen. Stimmt, das war auch in dem Jahr. Und ich finde, in dieser Staffel war irgendwie noch mehr los als bei denen damals. So damals waren das irgendwie so ein paar Folgen, die halt wirklich richtig abgingen. Aber die zweite Woche, an die erinnere ich mich gar nicht.
Das war so eine typische Staffel, wo da nach einer Zeit irgendwie so die Stressmacher raus waren. Ich glaube, Giselle war dann auch irgendwie 7. oder sowas in dem Bereich. Ja. Und da war es dann halt auch schnell zu Ende. Ansonsten, nee, fallen mir jetzt auch wenige Staffeln ein, die wirklich da rankommen an das, was wir jetzt in diesem Jahr sehen. Also wie gesagt, für mich ist die Knappig-Staffel dann trotzdem noch ein Stück höher, weil das einfach so, also das war ja quasi der Urvater so dieser Staffel, wo quasi sich so eine Mobbing-Situation entwickelt oder wo sich so klare Fronten entwickeln und wo vor allem dann auch der Sieger, also Per Kussmark, dann so stark mit einem Konflikt wirklich zu tun hat. Ansonsten, nein, ich bin wirklich auch sehr, sehr positiv jetzt nach den 2 Wochen. Ich finde vor allem, dass man wirklich eigentlich keine wirklich langweilige Folge hatte. Also
nee, gar nicht.
Selbst das ist ja dann meine großartigen Staffel irgendwie so dabei, dass man irgendwie an einem Tag schon so Leerlauf hat, was ja irgendwie auch normal ist. Aber allein durch Linda und durch Anushka war eigentlich immer irgendeine Diskussion vorprogrammiert. Und die anderen kamen dann hin und wieder so dazu. Und jetzt in der 2. Woche natürlich vor allem in Persona Erik, ne, das war jetzt ein Typ, der auf jeden Fall aufgewacht ist und wo wir auch aufgewacht sind, weil ich weiß nicht, hattest du noch das erwartet von ihm, dass er nochmal so aufdreht? Nicht.
Das war so eine große Überraschung. Ich dachte halt wirklich, dass der das so ein bisschen so durchzieht, wie von Anfang an, dass er halt immer so ein bisschen von seiner Spiritualität erzählt und sich da so ein bisschen mit durchmogelt als GZSZ-Boy. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass einfach, das war ja wirklich total plötzlich von einer Folge zur nächsten, dass er dann da so super negativ war und gegen alle anderen und nicht mehr mitgegessen hat. Ich dachte so, okay, in welche Richtung entwickelt sich das jetzt? Und er dann auch nur noch mit diesem komischen Rucksack rumgelaufen ist, da dachte ich schon, okay, irgendwas passiert da gerade mit dem.
Man muss ja sagen, ne, er hat ja wirklich eine schwere Vergangenheit. Und es kann ja wirklich sein, das hat er dann auch danach in seiner Entschuldigung und sowas gesagt, dass da vielleicht wirklich irgendwas noch nicht verarbeitet ist. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt war ja dieses Gespräch mit Harald. Ne? Also das war wirklich dann der Punkt, wo er dann sich gegen die Gruppe gewandt hat, als Harald gegen ihn in so einem Nebensatz irgendwie so mal hat fallen lassen, ja, du, alles, was ich dir erzähle, du musst irgendwie nichts davon wirklich glauben, weil ich erzähle halt manchmal auch irgendwie Quatsch oder so. Ja. Und kein anderer hat das irgendwie bemerkt oder so. Und auch er war in der Situation dann auch sehr ruhig und hat es so aufgenommen.
Ja, aber man hat schon gesehen, dass er, der hat da so drüber gelacht und war dann so ein bisschen, ja, das habe ich mir schon gedacht, ihr seid nämlich alle fake. So hat er dann nämlich schon geguckt und hat, glaube ich, innerlich sich so ein bisschen bestätigt gefühlt, dass die ja alle da nur eine Show machen.
Woran liegt das, glaubst du? Also ist es seine Vergangenheit oder ist es so die Vorbereitung auf dieses Reality-Genre? Weil das hat er auch an einer Stelle mal gesagt, so ich bin irgendwie nicht gemacht für das.
Das glaube ich nicht. Nee, ja, gut, aber das kann man halt auch nur sagen, wenn das jetzt sein erstes Format gewesen wäre, was er wirklich macht nach GZSZ, aber es ist ja nicht so. Er hat ja auch dieses Unbreakable und dann gibt's ja, habe ich vorhin erst gesehen, auf RTL Plus gibt's ja auch irgend so eine Sendung, wo man ihn bei Therapiesitzungen begleitet. Wusste ich nicht, dass es existiert. Und dann denke ich mir so, ja, come on, ey, ist es jetzt nicht das erste Mal, dass du außerhalb von Schauspielerei in irgendeiner Sendung teilnimmst?
Ja, also ich kann mir das schon ein bisschen vorstellen, also weil das halt schon die erste Sendung in der Richtung ist. Also
ja, gut.
Wenn man sich darauf vorbereitet, wie er es ja dann auch getan hat, dann sieht man so, okay, in der Vergangenheit war das so ein Konfliktherd, wer ist fake, wer ist nicht fake. Und deswegen war er vielleicht so ein bisschen hypersensitiv auf diese Sätze, die vielleicht irgendwann mal fallen. Und dann wollte er sich vielleicht so als derjenige positionieren, der das auf keinen Fall zulässt, dass da irgendjemand Fake-Geschichten erzählt. So. Also weil er das halt schon davor so irgendwie beschlossen hat. Also so habe ich mir dann irgendwie erklären können, zusammen mit seiner ganzen Vergangenheit natürlich.
Ja.
Aber dass er halt so wirklich von vornherein schon speziell nach diesen Sätzen gesucht hat. So.
Ja.
Nur so kann ich mir wirklich erklären, dass er so an die Decke geht wegen dieses einen Satzes und dann halt was tut, was es so noch nie in der Dschungelcamp-Geschichte gab. Und das finde ich schon erstaunlich, dass jemand eine Dschungelprüfung macht, aber dann schon plant, sie dann nicht anzutreten. Das haben wir wirklich noch nie gesehen. So. Und das kam ja nicht mehr so oft vor in einem 15 Jahre alten oder mehr als 15 Jahre alten Format. Also das hat mir schon sehr gut gefallen. Also dann da angetreten ist, die Dschungelprüfung gemeinsam mit Peter Althof und dann da stand und Sonja und Daniel ihn gefragt haben oder beide gefragt haben, wollt ihr zu dieser Dschungelprüfung antreten? Und er sagt einfach den Satz, ich bin als Star, holt mich hier raus. Er hätte auch Nein sagen
allem,
können. So.
Das war auch irgendwie so witzig, weil auf der einen Seite, also für uns war es ja schon irgendwie krass und auch geil und dramatisch, weil es halt noch nie vorgekommen ist. Aber auf der anderen Seite war das halt für die bestimmt total komisch, weil da ist ja, die haben ja keine Soundeffekte oder irgendwas so, was wir halt haben, keinen Schnitt. Die standen dann einfach und der steht da und sagt einfach, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ja. Keiner weiß warum.
Ja, und Peter so
steht auch noch da
hat, ne?
Und so, hä?
Ja. Das war also wirklich ein Moment, der jetzt schon mal, also wir schreiben es uns natürlich wieder auf für unsere Momente des Jahres und das war schon weit vorne, würde ich jetzt mal sagen. Ich fand halt so gut an der ganzen Sequenz auch, wie das Ganze aufgebaut wurde. Also er hat ja schon so eine Andeutung in diesem Vorinterview gemacht, so, wo man dann schon dachte, okay, und es war halt auch geil, dass er eigentlich so zurückhaltend war am Anfang, weil man hat so eine richtig gute Charakterentwicklung von ihm eigentlich so mitbekommen. Also man hat erst so gedacht, okay, so ein verschrobener Typ, so ein bisschen esoterisch angehaucht, aber dann auch diese ersten Streits da mit diesem Wassertank, da hat er sich ja auch schon so ein bisschen gegen die Gruppe gestellt und vor allem gegen Philipp. Und dann quasi diese Eskalation dann, also das hat mir sehr gut gefallen, wie das auch so graduell nach oben ging. Also das war ein sehr schön aufgebauter Konflikt. Und ja, dann ging es halt ab, als er dann zurückkam ins Camp und dann vor versammelter Mannschaft gesagt hat, ich würde für dich kein Luxusessen erspielen. Das war ja dann sein Argument quasi. Also für Leute, die mich hier quasi anlügen oder die eine Show machen, für die will ich kein Luxusessen erspielen. Und er hat sich ja irgendwie eh schon zurückgehalten dann in den vergangenen Tagen, seitdem er das irgendwie weiß, mit dem Luxusessen und hat nur noch Reis und Bohnen gegessen. Und das war dann sein Argument, dass das irgendwie gerechtfertigt ist, was er da sagt und was er da macht vor allem. Aber das war schon wirklich besonders, weil wir es halt wirklich noch nie gesehen haben. Und es hat mal wieder, also ich muss sagen, halt Philipp hat halt richtig Glück in dieser Staffel, ne? Also erstmal diese ganze Tara-Sache, die dann als erste richtigerweise abgestraft wurde und rausgeschmissen wurde. Und dann auch noch jetzt dieser Erik-Konflikt, wo er beides Mal eigentlich nichts machen musste, ja, aber trotzdem so goldrichtig war irgendwie das mit seiner Position.
So. Das hätte ich auch nicht gedacht. So, ich bin ja eh kein großer Fan von dem, aber ja, so selbst ich muss halt mir eingestehen, dass der einfach gut dasteht in der Staffel und er muss nicht so viel dafür tun. Der bekommt halt auch mal die guten Prüfungen und so. Halt auch die Essensprüfung, wo er sich ja mal halb bekotzt, aber es dann trotzdem durchzieht. Und ja, das, ich glaube, das kommt echt gut an bei den Leuten.
Ja, und gleichzeitig haben wir den anderen Favoriten, würde ich schon sagen, mit Harald, der so ein bisschen sich in mehr Streits verstrickt, oder? Also ja, er hat jetzt schon diese Allianz zu Anushka, die zwar hin und wieder bröckelt, was ich auch ganz gut finde, ja, dass er dann halt schon, dass er dann halt schon immer wieder so sich auch gegen sie wehrt und immer auch anspricht, wenn ihm was nicht passt. Aber trotzdem gab es so ein paar Sachen, ja, auch gegen Tina vor allem, das war ja dann noch seine ärgste Gegnerin dann, aber auch gegen Philipp gab es so eine Szene, wo er dann schon irgendwie mal so ein bisschen zumindest spüren lässt, dass ihm schon auch irgendwie Essen fehlt und dass er auch da drin schon ein bisschen leidet. Also ja, der überspielt es natürlich mit seiner Art, aber trotzdem ist es natürlich schon hart für ihn, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, der ist auch wirklich ganz froh, wenn er wieder in seinen eigenen vier Wänden ist mit seinem Hündchen da.
Die Fellnase, hat er immer gesagt.
Ne? Ja, die kleine Fellnase.
Ja, also genau, also wir hatten dann natürlich noch viele Konflikte, an denen meistens auch Linda dann beteiligt ist. Und da würde mich interessieren, wie du die einschätzt, weil ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, weil ich war in der ersten Woche super in Team Linda, weil ja, ich sie meistens gut finde, auch wie sie argumentiert, wie klar sie argumentiert. Sie hatte diese ganze Janina-Sache natürlich, was sie auch nochmal Sympathie natürlich irgendwo eingebracht hat. Aber man muss schon sagen, die Art und Weise, wie sie argumentiert. Und wir hatten ja dann auch, wo wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen müssen, dieses ADS-Geständnis von Anushka. Mhm. Das hat ja dann ein, zwei Tage angehalten. Aber jetzt oder in den vergangenen Tagen war sie ja dann wieder zum Abschluss freigegeben, vor allem durch Linda. Und ja, wie die diese Diskussion führt, ne, mit dieser, ja, die labert ja in einer Tour und die lässt halt auch nicht mehr ruhig so. Die labert sich da in einen Anfall quasi rein, an Sätzen, die sie da hintereinander knallt und du kannst ja nicht mal dagegen argumentieren. Das ist halt furchtbar nervig. Ja, und obwohl ich sie dann immer ganz gut und schlau finde, aber die Art und Weise, wie sie argumentiert und diskutiert, die finde ich schon grenzwertig.
Ja, finde ich auch. Also es ist irgendwie so schwierig. Ich finde, die ist immer nur so in Extrem anzutreffen. So entweder du kannst dich mit ihr so richtig gut unterhalten. Sie war ja dann auch diejenige, die bei Erik da so durchgekommen ist. Was ich auch, also hätte ich irgendwie auch nicht gedacht. Ich hätte irgendwie gedacht, dass sie da halt noch mehr ausrastet, als er ihnen das erzählt hat, dass er diese Prüfung nicht gemacht hat. Und dann ist sie aber auch so ganz ruhig zu ihm hingegangen und meinte, also ich glaube, es war auch wirklich ehrlich von ihr gemeint, dass sie dann gefragt hat, ja, kannst du mir das nochmal erklären? Ich verstehe das jetzt nicht so ganz, was bei dir im Kopf da vorging. Und auf der anderen Seite, ja, also wie du schon gesagt hast, kann man dann überhaupt nicht mit dir reden. Und man kann es ja dann wirklich auch lassen, ne? So, wenn die dann die ganze Zeit irgendwie zu dir sagt, sprich nicht mit mir, du nervst mich, shut the fuck up. Also da ist ja überhaupt keine Diskussion mehr möglich.
Ja, was ich auch furchtbar finde in so Streits ist, wenn einer die ganze Zeit den Namen sagt von einem, ne?
Ja.
Und das macht sie ja die ganze Zeit. Anushka, Anushka, ja. Anushka, hallo Anushka. So, das ist furchtbar, finde ich. Also ja, das würde mich brutal nerven, weil das wirklich immer dieses von oben herab hat, ne? Mhm. So, ich kenne deinen Namen irgendwie, du bist mir irgendwie untergestellt. Sie hat ja dann auch danach, in der Stunde danach mal so ein Interview gegeben, als sie dann ausgezogen ist und hat irgendwie gesagt, ja, weiß jetzt nicht, ob Reality nochmal so sein wird, sie schließt nichts aus, aber Politik wäre vielleicht auch interessant. Ne? Ich weiß, ich kenne ihre Pläne nicht, aber sie hat ja schon gesagt, sie wäre jetzt auch dem Hausfrauenleben nicht abgeneigt. Ich weiß nicht, wo siehst du sie in Zukunft? Also glaubst du, sie macht nochmal irgendwo mit?
Ich glaube, ja. Also ich glaube, wenn, dann nächstes Jahr bei Kampf der Reality Stars. Da sehe ich sie.
Und dann, aber hoffentlich mit Tina Ruhland zusammengecastet. Ja, genau. Ne? Da wird ja auch immer auf Grundfuhr so ein bisschen gecastet. Ja, Tina ist bei mir eigentlich unverändert. Also hat oft recht in dem, was sie sagt, aber auch hier wieder so die Art und Weise, wie sie es sagt, ist furchtbar nervig. Also ich finde die wirklich, Also eine stärkere Mutter, aber auf eine schlechte Art und Weise gibt es einfach nicht, finde ich.
Nee, das stimmt. Aber es war echt, also ich hätte es nicht gedacht, dass die dann doch so viel Raum einnimmt in dieser Staffel. So ganz am Anfang, wo das rauskam, dass sie dabei ist, da weiß ich ja noch, dass wir uns auch so ein bisschen so lustig gemacht haben. Ha, wieder so eine, irgend so eine olle Schauspielerin von damals, die keiner kennt. Aber sie war, also sie hat ja zu total vielen Streits beigetragen. So dafür war es ganz gut. Aber ja, die ist echt anstrengend, so dadurch, dass sie dann auch alles irgendwie so verpacken kann, dass man ihr jetzt auch nicht unbedingt irgendeine Schuld geben kann, so, aber man merkt halt trotzdem, dass sie sich so denkt, ja komm, also so niveaumäßig bin ich schon über den. Das ist halt ganz schön
unsympathisch. Genau. Ich glaube nämlich auch, dass das ein ganz großer Punkt ist, warum das so ist, also warum die so aktiv war. Und ich glaube es auch bei Anushka, weil das Dschungelcamp schon diese Besonderheit hat, dass man auf der einen Seite diese Altstars hat, die sich wirklich als Stars fühlen. Und ja, auf der anderen Seite diese neuen Reality-Stars. Und wir haben sie wirklich auch mal ausgesprochen gehabt von Anushka, ja, aber auch von Harald, dass es wirklich so ist, dass die glauben, sie sind was Besseres. Und Tina ganz klar auch dahin geht in diese Richtung. Ja. Und deswegen will die da auch so eine spezielle Rolle einnehmen. Sie will jetzt nicht irgendwie so einer dahergelaufenen Reality-Star-Frau wie jetzt Linda, also diese einzige Antagonistenrolle dagegen Anushka überlassen, sondern da will sie auch selber mitmachen. Ich glaube, so unterbewusst ist es auf jeden Fall auch Teil des Ganzen. Also das ist halt einfach dieses Dschungelcamp-Ding, dass man diese gute Mischung im Cast hat. Und das hatte man jetzt in den vergangenen Jahren nicht immer, weil diese Allstars irgendwie nicht das abgeliefert haben, was man wollte. Aber jetzt in dieser Staffel mit Tina, mit Harald, mit Anushka, da passiert genau das, was man eigentlich will. Und jetzt nochmal zu Anushka, weil das jetzt auch so eine Entscheidungsfrage ist, wo man jetzt steht, Team Anushka oder nicht Team Anushka. Ich bin nach wie vor, glaube ich, Team Anushka. Also trotz allem, was sie da gemacht hat, auch sie hat nervig argumentiert und so, alles klar. Aber alles in allem war die da drin irgendwie echt, habe ich das Gefühl gehabt.
Ja, das glaube ich auch. Und ich finde auch, also es gab ja auch letztens bevor Linda ausgezogen ist, wo es dann nochmal diesen Streit gab, wo sie dann gesagt hat, ja, ihr sagt auch nicht mal Danke, wenn ich hier irgendwas mache, sondern ich werde immer nur angekackt. Da dachte ich dann so, ja, eigentlich hat sie auch recht. Also sie ist sicherlich nervig so, aber an sich ist es jetzt sicherlich keine Person, die einem da irgendwas Schlechtes will oder die da den ganzen Tag gar nichts macht. Und wenn man dann irgendwie einmal ein Geräusch macht und direkt immer von allen anderen angefahren wird, warum auch immer, und irgendwie 3 Tage vorher noch gesagt hat, ja Leute, übrigens, ich habe ADS und manches, ne, ich kann das nicht so gut beeinflussen. Das ist schon ein bisschen frech, so.
Ich glaube, die letzten 2, Manuel und Peter, können wir recht schnell abfrühstücken und sagen, die sind einfach gut dann durch die Staffel jetzt gekommen am Ende, weil sie einfach sympathisch sein konnten, weil die anderen unsympathisch waren und haben dadurch einfach profitiert. Sie konnten in Prüfungen gehen. Vor allem bei Manuel hat sich das wirklich gelohnt, weil er das auch immer gut gemacht hat. Ich weiß nicht, wie jetzt dein Siegertipp am Ende ist. Glaubst du, dass Manuel am Ende wirklich Chancen hat auf die Krone oder trifft es dann doch irgendwie Harald?
Ich glaube, es kommt jetzt natürlich drauf an, was die nochmal so für Prüfungen bekommen. Aber es ist schon erstaunlich, dass Manuel jetzt wirklich jedes Mal einfach so mit durchgekommen ist, ne? So, der hatte ja nicht einmal irgendwie ein Vielleicht. Aber fürs Gewinnen reicht's, glaube ich, nicht. Ich denke, entweder Philipp oder Harald. Hat er so viele Fans? Ich weiß es nicht.
Ich logge, glaube ich, jetzt einfach mal Harald ein.
Okay.
Und ich glaube, wenn du Philipp einloggst, genau, dann.
Auch wenn ich es nicht unbedingt will, aber irgendwie also auch mit dieser Essensprüfung, die er dann nochmal hatte, das spricht irgendwie meiner Meinung nach alles dafür. Und er kommt da ja auch nicht schlecht rüber. Und ich glaube, gerade auch so die Muttchens, die da vielleicht auch anrufen, die finden den auch ganz süß.
Und abschließend nochmal zu Südafrika vielleicht. Hat sich's für dich gelohnt? Hast du es überhaupt gemerkt? Sollte man nochmal nach Südafrika gehen oder back home nach Australia?
Weiß ich nicht. Hat es so einen großen Unterschied gemacht? Eigentlich nicht. Also außer halt jetzt die Zeitverschiebung. Ich fand beides gleich gut.
Ehrlicherweise hat man ja wirklich fast nichts davon gemerkt. Nee. Also das Camp an sich ist ja wirklich super ähnlich, ne? Also das hat man wirklich schon komplett ersetzt quasi, weil sich das einfach so überschneidet mit dem australischen Camp. Das Einzige, was man dann sieht, ist eben bei den Dschungelprüfungen, da gibt's so ein bisschen mehr Hintergrund, also es ist jetzt nicht so dschungelmäßig und nicht so Studio-Atmosphäre, sondern halt mehr so, du stehst halt tatsächlich auf einem Feld irgendwo und hinten ist irgendwo noch ein Berg zu sehen. Also das schon, aber naja, also mehr als so ein bisschen dann aufgegriffen in der Moderation und sowas gab es jetzt da auch nicht. Also ich finde es aber sehr gut, dass es in diesem sommerlichen Dschungel-Setting zu machen, weil das halt schon im Januar irgendwie cool ist zu sehen und dann eben, ja, wäre es vielleicht nicht so geil, wenn man da jetzt irgendwie diese Burgruine in Schottland dann nimmt. So. Und also ich glaube, das ist schon die bessere Wahl gewesen letztendlich, dass man hier auf das bekannte Dschungel-Setting setzt.
Yes.
Aber so viel zum Dschungelcamp 2022. Wenn nochmal was Aufregendes passiert jetzt im Finale, aber auch im Wiedersehen, dann werden wir natürlich das irgendwie nächste Woche nochmal hier besprechen. Aber ansonsten war es das jetzt mit unserer Besprechung dazu. Und wir sind wirklich sehr, sehr positiv angetan von dieser Staffel gewesen. Also hat uns viel Spaß gemacht, das auch zu besprechen. Wir haben ein Format in den vergangenen Wochen so ein bisschen vernachlässigt, weil ich immer auf dich auch gewartet habe und irgendwie hat es auch kein anderer mehr geschaut. Ich habe einmal, als ich mit Anni letztens hier saß, da hatte ich in der Folge gesagt, so, jetzt sprechen wir noch über Temptation Island VIP. Und dann hat sie gesagt, ich schaue das gar nicht.
Was?
Ja, das hatte ich auch gesagt. Was? Du schaust es nicht. Aber ich habe jetzt von dir schon immer mitbekommen, dass da auf jeden Fall noch was kommt. Und habt es auch schon sonst so gehört. Diese Staffel ist wirklich extrem, extrem krass, was man am Anfang nicht so dachte irgendwie. Vor allem bei den Paaren, bei denen es noch krass wurde, hatten wir am Anfang gesagt, okay, das ist irgendwie langweilig. Aber eigentlich war es genau andersrum, ne, von den Sachen, die wir gedacht haben.
Ja.
Wir gehen vor allem jetzt erstmal auf, also wir gehen jetzt hier nicht mal chronologisch durch, sondern wir gehen jetzt mal auf Henrik und Pauline ein. Was wir am Anfang gesagt haben, da kann nichts passieren eigentlich. Das wirkt alles schon zu krass am Anfang,
Henrik,
oder?
Henrik ist ein Saubermann geworden.
Ja, genau. Also der, was haben sie dem gegeben? Was ist da passiert? Der ist ja ganz anders, haben wir am Anfang gedacht. Ja, aber das hat sich dann relativ schnell erledigt. So irgendwie ab der Staffel Mitte gab es auf einmal dann ja immer mehr Bilder von Partys. Und das war ja erstmal schon der Punkt, wo Paulina schon sehr, sehr wachsam wurde, ne? Und
ja.
Das war ja schon zu viel. Also dieses Partymachen, das war schon eine Sache, die sie schon immer gestört hat.
Ich finde, dass man bei Paulina auch irgendwann total gemerkt hat, dass es für sie eigentlich schon längst vorbei ist, weil die ja diese Abmachung hatten, dass er nichts trinkt. Und das hat er ja aber von Anfang an gemacht. Und ich glaube, da war sie dann schon so, ja gut, okay, dann war es wohl.
Sie hat wirklich auf die Fehler gewartet, muss man schon sagen. Also er hat sie auch gemacht, also ganz klar, er hat sich nicht an die Abmachung gehalten. So, er ist da auf jeden Fall nicht rauszunehmen, aber trotzdem hat Paulina sehr, sehr gerne auch die Bilder geliefert, die ihn dann wiederum angeregt haben oder aufgeregt haben und dann dazu veranlasst haben, da auch mal dann halt Party zu machen. Und vor allem, das war ja dann sein Argument, was ich auch vielleicht so ein bisschen verstehen kann, dieses mit dem Ablenken, wie er es formuliert, ist es zwar wahrscheinlich nicht so, aber ne, dass du halt einfach Alkohol trinkst, um auch so ein bisschen zu vergessen, das war traurig, aber ich traue es ihm so ein bisschen zu. Das ist auch der Grund, warum er dann irgendwann nicht mehr eben der Anti-Alkoholiker sein wollte auf der Party, sondern dass er dann mitgetrunken hat. Und dann ist es natürlich bei ihm so, dass es dann automatisch auch zu irgendwelchen Exzessen mit den Frauen geführt hat.
Ja, das ist echt krass. Und man sieht das so richtig, wie das bei dem so umschlägt irgendwie. So vorher ist er noch so relativ normal und dann trinkt er was und auf einmal hört man den immer nur aus dem Hintergrund irgendwelche ekligen Geräusche machen. Jetzt wird richtig, geht's richtig ab, Alter. Und dann trinkt er irgendwelche Frauen zusammen, die sich dann küssen sollen. Und
ja, buongiorno. Ja, genau. Also genau, er hat diese Pferdeschwanz-Szene da gehabt am Spülbecken da. Das war schon sehr gewöhnungsbedürftig. Aber dann die Szene, die quasi den Ausschlag gegeben hat, war ja die, als er dann einen Lapdance da bekommen hat von dieser anderen Frau.
Ja.
Weiß nicht, wie die heißt. Adriana. Nee, Anastasia heißt sie. Und die hat ihn dann so wirklich extrem angetanzt und wirklich.
Also, Joshua hätte gesagt, Arsch an Schwanz.
Ah, genau, das. Genau, diese Situation gab es auch da irgendwie in so einem Hinterabteil so. Das war schon so ein bisschen shady, als er da auf dem Stuhl saß.
Im schwarzen Winkel.
Ja, genau, so abseits von der Gruppe war. Und dann ist er halt noch, wo er sagt, da ist aber nichts passiert, aber es sieht halt einfach nicht gut aus, wenn du wirklich
mit
einer Frau.
Ja, was haben die denn da gemacht? Ich habe eine Theorie. Und zwar sagt die, dass sie da hintergegangen sind, um zu rauchen. Weil die dürfen da, glaube ich, die rauchen da nämlich nie.
Nein, das stimmt nicht.
Doch, das stimmt. Das ist wie bei Love Island, da zeigen die auch nie, wenn die rauchen.
Warum nicht?
Weiß ich nicht. Das ist, keine Ahnung, weil das noch edler ist. Ich weiß es nicht. Aber bei Love Island zeigen die das auch nicht. Da haben die den auch, einmal haben sie den rauchend gezeigt in seiner Staffel und das war, nachdem er mit Aurelia Sex hatte.
Das ist eine Theorie auf jeden Fall. Man hat ja aber meiner Meinung nach ja schon so einen Klatscher gehört, oder nicht? Also man hatte doch so eine Soundspur von so einem Klatscher. Also habe ich mir eingebildet zumindest, dass es so ein so Hand-auf-Arsch-Klatscher gab, meiner Meinung nach. Also ja, das gut, war meine
das
Theorie.
Das kann ja gut sein, aber die haben ja nur diese Bilder gesehen und dann hieß es direkt, der hat sich ja blasen lassen. Und ich dachte mir so, ja, aber man hat doch nichts gesehen.
Genau, also das war wieder der Punkt, was du gerade meintest. Also sie geht sofort vom Schlimmsten aus und rechtfertigt dann ihre Handlungen aufgrund von dieser Annahme, was ja wirklich nicht bestätigt ist. Also sie hat ja keinen Grund eigentlich zu sagen, dass es so war, außer halt, dass es maximal doof aussieht, da hinter der dunklen Ecke da zu verschwinden mit der Frau, die ihm gerade irgendwie da am Schritt da richtig rumgefuchtelt hat. Es gab ja dann am Ende die Aussprache quasi, weil Henrik hat das Format dann beendet irgendwann, hat dann, also wir springen jetzt sehr weit nach vorne, aber trotzdem, er hat das Format irgendwann beendet, hat gesagt, wir ziehen aus, ich mache nicht mehr weiter. Und dann haben sie sich ja nochmal getroffen und er hat dann gesagt, ich wollte denen irgendwie Bilder liefern, ne?
Ach echt, das habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen.
Ich glaube halt wirklich, dass es natürlich so ist. Also die werden ja schon mit den Redakteuren irgendwie Gespräche davor haben, dass sie irgendwas anbieten müssen. Also die können ja da eben nicht nur 2 Wochen rumliegen, sondern die müssen irgendwas machen, glaube ich schon.
Kate schon. Ja, geht so, ey Leute, tut mir leid, aber ich sonne mich hier.
Ja, stimmt, das widerspricht meinem Argument so ein bisschen. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es sein Entertainment-Drang, vielleicht ist es einfach nur wirklich irgendeine Vertragsklausel, dass er schon irgendwie was mit einer Frau auch mal machen muss.
Ja, aber das war halt wirklich maximal dumm. Da, auch wie er das gesagt hat, der war so richtig wie so ein Junge irgendwie, wie so ein 16-Jähriger. Wie der dann da so gesagt, gibst du mir einen Lapdance? Komm, gib mir einen Lapdance. Das war so richtig... So richtig jugendlich, teenagermäßig, ja. Oh. Und dann, die hat's ja halt auch vollkommen übertrieben, diese Frau.
Ja, die war auf jeden Fall, die hat sich da ihre extra Gage, was es bestimmt gibt. Also für die Verführerinnen, da gibt's bestimmt so irgendwie einen Fuffi ein für irgendwie. Ja. Genau, also ich denke schon, dass es da irgendwelche Prämienzahlungen gibt für einmal im Bett übernachten, ist dann irgendwie.
Ja, da mussten sie sogar pixeln,
so.
Ihren Schritt.
Es ging ja dann so weiter, dass dann irgendwann eben Paulina diese Bilder gesehen hat, die ist durchgedreht, hat dann ihren Dominik, also unser Fotzen-Dominik immer noch, der ja mit ihr stark am Anwandeln war, was meiner Meinung nach hier immer viel schlimmer ist als diese ganzen Rummachbilder.
Ja, finde ich auch.
Diese, boah, das ist, Alter, die haben ja wirklich wie ein Paar sich verhalten. Und zwar nicht irgendwie einmal, sondern dauernd halt.
Eigentlich schon. Aber sie waren trotzdem nicht zusammen danach.
Schocken. Ja, genau. Das ist die andere Sache. Sie sind dann mit der Intention rausgegangen aus dem Format irgendwie, ja, jetzt sind wir quasi endlich alleine oder jetzt sind wir irgendwie endlich ungestört, das können wir uns voll ausleben. Dann gab es aber ja trotzdem nochmal erstmal die Versöhnung mit Henrik, also was ja dann auch so ein kompletter Plot-Twist war, in dieser sehr, sehr unspektakulär inszenierten Zusammentreffen, finde ich. Also das ist ja
einfach auf so einer Mauer.
Ja, auf so einer Mauer irgendwie, da war nichts mehr sonst irgendwie, keine krassen Lichteffekte. Angie Fingererben war nicht da.
Angie Fingererben ist sowieso nirgendwo mehr.
Also die stimmt hier, Lola, ne? Lola heißt sie, Lola Weipert, ne? Ja, ja, ist auf jeden Fall mir stark in Erinnerung geblieben, wie man merkt, dass sie da dabei ist.
Ja, weil die auch einfach, was ist das auch? Ich verstehe das nicht, dass die in der deutschen Version von Temptation Island keine Emotionen zeigen dürfen, die Moderatorin. Ich verstehe das nicht. Das ist doch voll das Emotionale. Nein. Was?
Aber Angie Fingererben, ich fand sie aber mega gut als Moderatorin von.
Ich fand die auch gut, aber bei der hat man auch gemerkt, dass die eigentlich andere Anweisungen hatte und dann selber irgendwann so gedacht hat, ja gut, ich kann das jetzt hier nicht so durchziehen, so die Leute, die sitzen hier und heulen, die können nicht mehr. Ich muss denen jetzt hier irgendwas liefern und die beruhigen, aber ansonsten machen die ja gar, also auch so Lola Weipert, sie sitzt da einfach immer nur so, ja, wie geht's dir jetzt damit? Okay. So wie so ein Roboter. Ich verstehe das überhaupt nicht. Warum dürfen die da nicht so ein bisschen mehr so Personality reinbringen?
Ja, die großen Augen der Lola Weipert immer, ne? Also das ist ihr einziges Feature irgendwie, was sie da die ganze Zeit bringt. Also quasi, wenn dann die Bilder angeschaut werden von der Person, dann sitzt sie da mit großen Augen da und sagt, und?
Ja.
Also irgendwie so ein Wort oder so. Und das ist halt, also es ist meistens auch noch wirkungsvoll irgendwie, weil es ja dann trotzdem irgendwie was aus denen rauskitzelt, aber man hat das Gefühl, da wäre noch mehr drin irgendwie.
Finde ich auch.
Man könnte so ein bisschen mehr Personality tatsächlich vertragen in der Moderation. Im letzten Lagerfeuer gab es dann aber trotzdem die Bilder, die ihn da wirklich nachhaltig schockiert haben. Also ich glaube, das war dann eben auch der Grund, worauf wir ja immer gewartet haben, dass er dann irgendwie sein Leben grundauf ändern wollte, weil er da so, also klar war das irgendwie hart dann für ihn zu sehen, natürlich dieser wirklich innige Kuss da zwischen den beiden, aber der ist ja wirklich von allen guten Geistern da verlassen worden. Auf einmal, der war dann da, ist zusammengesackt und musste von den anderen irgendwie zurückgehalten werden. Ja. Und was ist das für eine Frau? Und hat geschimpft und so.
Ja. Vor allem, das fand ich auch so witzig, dass er ja diese Bilder bekommen hat, aber in derselben Nach der Wahrheit? Nee.
Lagerfeuer.
Wow, okay, ich dachte, das hat einen besonderen Namen. Lagerfeuer. dass da ja auch Udo diese auch genauso beschissenen Bilder bekommen hat von Emmy und der ist total untergegangen und keiner hat sich so wirklich um den geschert.
Ja, ich glaube, einmal hat er noch Giuliano, glaube ich, irgendwie gesagt, ja, aber wir dürfen nicht vergessen, Udo. Ja, der hat übrigens gerade gesehen, wie Diogo mit seiner Freundin in die Dusche verschwunden ist, einfach so. Und es irgendwie eindeutigere Klänge gab, was da passiert ist. Aber ja, also Emmy hat es natürlich auch krachen lassen, aber das war auch mit Ansage irgendwie. Das haben wir ja schon irgendwie vorhergesehen und es gibt mir auch nach wie vor alles den Eindruck, dass das von vornherein nicht die Wahrheit war, was die beiden da erzählt haben mit ihrer Beziehung.
Ach, ich weiß es nicht. Aber also denkst du, die waren gar nicht zusammen oder?
Ja, was heißt zusammen? Ich weiß nicht, was zusammen dann halt bedeutet. Also es kann sein, dass sie irgendwie, ich denke mal, die hatten also irgendwie so Freundschaft Plus am Laufen oder sowas und haben das halt dann so öffentlich als Beziehung verkauft, weil sie halt wissen, sie sind damit für diese ganzen Paarformate interessant.
Nach 2 Folgen war ja eigentlich auch klar, dass die sich am Ende trennen werden. Aber ich fand es halt trotzdem am Ende komisch, dass, also sie hat dann schon so ein bisschen verwirrt gewirkt. Ich weiß nicht, ob die das vielleicht wirklich abgesprochen haben und sie dann kurz über ihren eigenen Plan verwundert war und dann irgendwie so dachte, hä, ist der jetzt wirklich sauer auf mich? Oder gehört es zum Schauspiel dazu?
Ich glaube, das gehört dazu alles so.
Ja.
Am Ende ist es wirklich egal, was mit denen ist, muss man sagen. Wir sollten uns eher auf die anderen konzentrieren, wie zum Beispiel auf, ja, oh Gott, diese Entwicklung auch, ne, von Giuliano und Sandra. Oh Gott.
Ja, das ist auch sowas, was ich irgendwie nicht glaube.
Das habe ich so angekotzt, diese scheiß Entwicklung von Giuliano, der auf einmal realisiert da drin, dass er seine Freundin ja doch liebt und so. So eine Scheiße, ey.
Das ist dieses ganze Gespräch, was der da hatte mit dieser, keine Ahnung, wie die heißt, diese komische Lady, die auf einmal ins Bild gekommen ist, die niemand vorher gesehen hat und die dann auf einmal meinte, ja, aber Giuliano, was ist das denn jetzt zwischen uns? Ich dachte mir so, hä, man hat nie gesehen, dass ihr was miteinander zu tun habt und du wirst dich jetzt in dem verliebt haben. Das war alles wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Skript, was die sich da ausgedacht haben, damit er dann sagen kann, ja, aber weil ich meine Freundin liebe.
Ja.
Das war irgendwie so gespielt.
Das war so GZSZ-mäßig, ne? Wie man dann so ganz kamerageil da irgendwie dann noch diese Sätze so runterrattert, wo man genau weiß, wie das dann da drüben ankommt.
Ja.
Also das hat mich wirklich auch genervt und wie das dann auch eben von der Moderation gar nicht hinterfragt wird, sondern so bereitwillig angenommen wird als, ja, jetzt haben wir hier unser Happy End irgendwie bei dem Couple erreicht.
Ja.
Egal wie glaubwürdig oder wie nicht glaubwürdig das dann ist. Und diese ganzen Sachen, die ich ja schon krass fand am Anfang, ne, diese ganze Verhütungssache.
Ja, da wurde gar nicht mehr drüber geredet.
Doch, das war dann schon noch im letzten Lagerfeuer so, dass es nochmal angesprochen wurde. Aber irgendwie, das war völlig egal so irgendwie. Ja, aber ihr, jetzt hast du ja realisiert, dass du sie liebst und jetzt ist ja alles gut. Und dann gehen sie so raus und ja, keine Ahnung. Und die anderen sind natürlich, ja, du hast sie angesprochen, Kate, die sich da wirklich 2 Wochen gemacht hat, die eigentlich schön hätten sein können. Aber ich glaube, also ihr kaufe ich es noch ab, diese ganzen Sache. Also bei ihr ist es, glaube ich, am echtesten. Bestimmt hat die da auch nochmal draufgelegt von wegen, ich verlasse ihn, so, das war's, du ziehst aus. Ich glaube, diese ganze Nummer mit, sie ist Reality erfahren und er eben nicht, die war eben nicht gespielt und sie hatte wirklich Bedenken, wie er sich in so einem Format verhalten würde, weil er es halt nicht gewohnt ist und bei ihm ist genau andersrum. Also macht sie vielleicht irgendwie mehr Show irgendwie und hat das Gefühl, dass sie irgendwelche Bilder anbieten muss eben. Mir hat das eigentlich relativ gut gefallen am Ende dann und ich finde auch ihn einen sehr guten Reality-Kandidaten weiterhin. Also den würde ich gerne nochmal irgendwo anders sehen.
Ich glaube, der taucht auch nochmal auf. Die einzige Szene, die ich bei dem auch so ein bisschen weird fand, war die, wo er dann abends so draußen an der Häuserwand gelehnt hat mit diesem Kissen.
Oh Gott, ja.
Und dann da auch so ein Monolog runtergerettet. Baby, ich vermisse dich so sehr. Schatz, ja. Wenn wir uns wiedersehen. Ich dachte mir so, ja, ist jetzt auch gut. Komm, du hast deinen Moment gehabt.
Aber stell dir erstmal die Szene im Dschungelcamp vor. Und das ist halt der Unterschied von der Moderation. Ne? Also Sonja und Daniel, es wäre halt gefundenes Fressen. Die hätten da zwei Wochen lang diese Szene sich genommen und hätten sich darüber lustig gemacht. Und hier wird es einfach so, aber schau mal.
Als romantisch.
Schau mal, der hat mit dem Kissen gesprochen. Guck mal, das ist doch richtig süß. So wird es dann hier bei Temptation Island verkauft. Und es ist, also das war ja völlig irre, was er ja gemacht hat. Also der ist da, der hätte ja in seinem Zimmer einfach zu dem Kissen sprechen können, wenn er das denn unbedingt wollte. Aber der ist ja rausgegangen. Dem sind noch Leute entgegengekommen, hat gesagt, ich muss jetzt mal kurz was machen draußen, sorry, entschuldigt mich, ich muss kurz mit dem Kissen vor der Tür sprechen und hat dann da wirklich auf dieses Kissen eingeredet, wie ein völlig Irrer.
Und es war auch nicht viel Inhalt, er hat halt einfach mal nur gesagt, ja, er vermisst sie und ich schwöre, wenn wir uns wiedersehen, so, hä?
Schrecklich, schrecklich. Aber bei denen scheint es ja wirklich dann auch gut ausgegangen zu sein. Ja. Für die zumindest. Also es scheint ja wirklich dann.
Die sind auch ganz süß zusammen. Schatzkuss.
Ja, also beide haben irgendwie eine wildere Vergangenheit und haben da wirklich jemanden gefunden.
Man ist angekommen.
Ja, angekommen, genau. Und ich glaube, sie genießen es auch. Also bei Kate merkt man es vor allem. Ständig dieses, mein Mann. Also wenn man schon diese zwei Wörter so sagen kann. Wenn man endlich mal sagen kann, mein Mann, so. Das ist schon das Highlight. Das ist schon mehr wert als jeder Ring am Finger oder so. Also das ist schon das Highlight von allem. So, also Temptation Island VIP, eine sehr, sehr gute Staffel, muss man sagen. Mit tollen Einzelmomenten, aber durchaus mit Überraschungen dabei.
Ja.
Wir bleiben bei RTL Plus, weil es mich sehr überrascht hat zu lesen, dass Couple Challenge schon bald mit der dritten Staffel kommt.
Hä?
Ja, ab dem 3. März.
Was?
10 neue Folgen. Halte ich fest, denn es geht nicht in irgendein Bergdorf, es geht auch nicht irgendwie hier zum Festivalgelände, sondern es geht ins eisige Finnland.
Was?
Ja.
Was? Ich dachte, die sind irgendwie wieder in Ferropolis oder so. Ja.
Nee, minus 40 Grad, Challenges unter Extrembedingungen im Schnee oder auf Eis und es gibt nur 3 Stunden Tageslicht. Das ist die neue Staffel Couple Challenge ab dem 3. März.
Spannend, aber irgendwie verstehe ich den Sinn nicht so richtig.
Ja, es ist halt dann ne auch keine Bikini-Tragezone so wirklich. So, das nimmt man sich komplett, also diese ganze sommerliche Atmosphäre und Strand und Ausziehen. Also diese Bilder kann man nicht erwarten, sondern eher Schneeanzüge und so weiter. Vielleicht auch deswegen ein bisschen älteres KandidatInnenfeld, kann sein. Aber es gibt noch keinen Cast, der bekannt ist. Deswegen können wir den auch nicht besprechen. Aber diese Meldung, Couple Challenge in Finnland ab dem 3. März, das ist schon interessant. Also hätte ich jetzt auch nicht so schnell damit gerechnet. Und mal schön, so eine Reality-Show in so einem Setting zu sehen, finde ich. Ist jetzt nicht verkehrt und ist nicht uninteressant. Aber mal schauen, was dann hier oder wer dann vor allem hier dabei sein wird.
Ja.
So, dann gibt es auch noch Revival News. Wir hatten ja einiges zu berichten in letzter Zeit. Wetten das, Geh aufs Ganze, 7 Tage, 7 Köpfe, jetzt seit gestern und eventuell bald schon Der Preis ist heiß.
Nein!
Doch!
Oh mein Gott, das ist ja geil!
Der Preis ist heiß ist die Sendung mit Harry Weinfurt, ne? Aber was ja viele vergessen, es gab ja schon mal ein Revival von ein paar Jahren bei RTL Plus mit Moderator Wolfram Kohns und Ansager Thorsten Schorn.
Da hatte ich mal eine Obsession eine Zeit lang.
Ja, ich auch, weil es gab ja immer diese schöne Spielshow-Strecke bei RTL Plus, ne, wo die ganze Zeit diese alten Spielshows liefen. Und auch Jeopardy wurde ja auch neu gemacht und das konnte man sich gut anschauen. Das war alles so sehr unaufgeregtes Fernsehen, finde ich auch. Ja. Und jetzt klingt es dann schon wieder so ein bisschen hochwertiger produziert und teurer produziert, weil Harry Weinfurt soll eben zurückkehren als Moderator. Und er selber hat auch schon so mehr oder weniger angedeutet, dass es halt auch stimmt, dieses Gerücht, und dass ja die Bild am Sonntag da recht hat und dass Der Preis ist heiß tatsächlich doch im Frühjahr neue Folgen aufzeichnen soll und dann zurückkehren soll.
Finde ich super, weil ich bin nämlich auch richtig gut da drin, muss ich wirklich sagen. Ich habe es einfach raus mit den Preisen.
Ja?
Ja, ich weiß nicht warum. Ob ich da beim Einkaufen so, keine Ahnung, vielleicht kann ich es einfach so gut einschätzen. Und vielleicht muss ich da mal hin.
Jetzt wollte ich noch mal ganz kurz sagen, weil es auch so eine Show ist, die das Potenzial hat, ein bisschen mir zu gefallen. Und zwar gibt's eine neue Kochshow am Vormittag bei RTL. Also
Okay.
Ne, Vormittag.
Mit Natascha Ochsenknecht wieder?
Nee, mit Alexander Herrmann, nämlich. Oh. Und zwar Chefkoch TV. Lecker muss nicht teuer sein, heißt das Ganze. Und bezieht sich tatsächlich auf die Website chefkoch.de.
Ja, ich will gerade sagen, ist da das Ziel, das hässlichste Bild vom Essen zu machen, was man kann? Lieber Chefkoch?
Ja, also es geht vor allem um den Preis natürlich, aber es ist halt so, dass natürlich Gruner und Jahr ja mittlerweile und RTL gemeinsame Sache sind. Von daher versuchen die jetzt ihre Magazine, also beziehungsweise ihre Websites, Chefkoch zu einer Sendung zu machen. Gala, das Magazin wird ja auch eine eigene Sendung, Gala TV.
Okay.
Und ja, jetzt ab dem 28. Februar gibt es montags bis freitags um 11 Uhr Chefkoch TV mit Alexander Herrmann und HobbyköchInnen, die kreative Rezepte mit möglichst wenig Budget kochen sollen. Ich finde, das ist als Aufwachprogramm vielleicht durchaus mal anschauenswert.
Ja, finde ich auch. Aber ich hoffe, das Essen sieht besser aus als auf der Website.
Ja, und dann sollten wir vielleicht noch abschließend einmal ein Wort über The Masked Dancer verlieren. Denn die Staffel ist vorbei. Wir haben es alle natürlich verfolgt, das Finale, mit viel Spannung, wer denn jetzt runtersteckte unter den ganzen Kostümen. Ich sag's nochmal nur zur Wiederholung, wir wissen es ja alle, der Affe war Oli P., der Zottel oder das Zottel war Marlene Luf, Marlenchen, der Buntstift war Timur Bartels, die Maus Wolke Hegenbart, Maximum Power war Eloy de Jong und Schaf Axel Schulz und Glühwürmchen Ute Lemper kannten wir ja schon. Aber ja, das waren die maskierten TänzerInnen bei The Masked Dancer. ProSieben hat sich mittlerweile geäußert und hat gesagt, dass die Zukunft noch unklar ist. Also es ist nicht entschieden, ob es nochmal eine Staffel geben wird. Ich würde jetzt mal sagen, ich könnte ein bisschen drauf warten, bis die zweite Staffel kommt.
Ja, ich auch. Also ich würde es jetzt nicht so dafür missen, wenn es eine Weile dauert. Vor allem, der Cast ist ja trotzdem mega gut für diese Staffel. Ne? Da, also man kennt die ja wirklich alle. Aber es ist halt immer noch so schade, dass es dann einfach bei Masked Dancer war und nicht beim Singen.
Ja, genau. Also das ist auch das Ding, was bei mir am Ende überwiegt. So, also wie cool wäre es gewesen, irgendwie Axel Schulz beim Singen dabei zu haben. So. Ja. Also das wäre auch einfach besser gewesen. Und das ist halt einfach dann schon, sagt alles quasi über das Format aus. Ne? Wenn man sagt, okay, eigentlich ein vergeudetes Ding so.
Ja.
Man hat jetzt hier einfach 7 Promis einfach so gewastet, die jetzt einfach nicht mehr wirklich teilnehmen können bei The Masked Singer. Also können sie schon, aber es wäre natürlich irgendwie doof. Mich jetzt auch nicht jetzt mehr so gekitzelt. Es war natürlich auch immer donnerstags, wo ich immer auch die Folge irgendwie schneide. War auch nicht so geil, aber mei. Es war halt wirklich, glaube ich, auch ein Fehler, dass jetzt noch im Januar vor der Frühjahrsstaffel Masked Singer, die ja wirklich im Frühjahr kommen soll, zu machen. Also hätte man das ersetzt, glaube ich. Also hätte man Masked Singer jetzt im Frühjahr gemacht und dann erst wieder Masked Singer im Herbst. Ich glaube, das hätte Masked Singer geholfen, es hätte Masked Dancer geholfen. Aber so zwischen diesem Weihnachtsspecial und der Frühjahrsstaffel Masked Singer noch dieses Masked Dancer reinzuknallen, das war einfach wirklich zu viel. Das war wirklich zu viel.
Finde ich auch. Ich habe auch niemanden irgendwie darüber, so auf Twitter oder so, es hat keine Sau geguckt.
Ja, es war natürlich auch Dschungel dann jetzt in der vergangenen Woche und das hat dem Format natürlich auch nochmal den Todesstoß gegeben. Also die Quoten waren jetzt auch nicht wirklich gut so und das ist dann auch nicht mehr verwunderlich. Also es war wirklich nicht gut, aber klar, man musste vielleicht mal diesen Versuch machen, aber ich hätte den Versuch eher gewagt, dann wirklich im Frühjahr und statt der Masked Singer Staffel und nicht und zusammen mit der Masked Singer Staffel.
Das stimmt.
So, aber ich wollte nochmal ganz kurz zu The Masked Singer eben kommen, weil da gab es eine große Schlagzeile aus den USA, da wird gerade die Staffel aufgezeichnet. Normalerweise ist es ja top secret und es kommt nichts raus, aber in besonderen Umständen recherchieren dann anscheinend einige JournalistInnen in den USA, weil es anscheinend einen großen Eklat gegeben hat, jetzt in dieser ersten Folge von The Masked Singer US, mittlerweile Staffel 7 oder Staffel 6, ich glaube Staffel 7 sogar, da gab es die Demaskierung und unter dem Kostüm, dass ich jetzt nicht weiß, welches Kostüm es ist, aber unter dem Kostüm kam niemand Geringeres als Rudy Giuliani hervor, also der Ex-Bürgermeister von New York und natürlich ja glühender Trump-Anhänger und Trump-Anwalt sogar, mehrfach natürlich völlig lächerlich gemacht in der Presse und so weiter. Und der kam unter dem ersten Kostüm raus und das hat anscheinend dazu geführt, dass die Judges Ken Jeong und Robin Thicke die Bühne sogar verlassen haben in dieser Auftaktsendung. Und es ist immer so ein bisschen berechnet natürlich, diese erste Folge bei Masked Singer US. Wir erinnern uns an Kermit the Frog, der war auch in der ersten Folge dabei, aber das ist natürlich hier nochmal eine andere Nummer. Wir hatten auch schon Sarah Palin dabei in den USA, ne, die Vizepräsidentskandidatin mal und auch rechte Anhängerin von verschiedenen Republikanern. Die war ja auch schon mal unter einem Kostüm, das hat auch schon ein bisschen Backlash gegeben. Aber jetzt hier Rudy Giuliani zu verwenden, das ist halt völlig unvorstellbar in Deutschland so. Also das ist halt wirklich, als würde da irgendwie alles Weidel drunter stehen.
Ich stelle dir das mal vor, irgendwie Björn Höcke unter so einem, keine Ahnung, weiß ich nicht, unter so einem Fleischklops-Kostüm oder so.
Also was natürlich schon geil ist, dass die einen Politiker drunter haben. Also das finde ich ja immer richtig geil, wenn du halt wirklich so Leute aus Sparten hast, die einfach man nicht erwartet so. Das finde ich schon cool. Aber man muss dann schon überlegen, wen du da drunter packst und vor allem, welche Agenda die damit haben. Also Rudy Giuliani ist ja klar, der hat eine Agenda und zwar irgendwie Schadensbegrenzung, irgendwie runterkommen von diesem ganz extremen Trump-Zweig so. Tut natürlich auch sein Übriges, dass er da drin steckt natürlich, aber trotzdem will er ja irgendwie trotzdem noch in diesen ganzen Shows auftreten und irgendwie noch halbwegs irgendwie beliebt sein.
Ja.
Und dass man ihm wirklich diesen Gefallen tut, unter tausenden Promis, die es in den USA gibt, nur für diesen Moment irgendwie every promotion is good promotion mäßig.
Ja,
das ist halt wirklich, das ist wirklich dumm. Oder
ja,
wahrscheinlich nicht dumm, weil es halt wirklich dann Leute einschalten werden, jetzt vor allem durch diese ganzen Berichte, aber ich hätte es nicht gemacht, sage ich jetzt mal.
Okay. Gute Entscheidung.
Ja, ich sag nur, ich biete meine Dienste an der amerikanischen Masked-Singer-Staffel. Bisher kam noch kein Anruf aus den USA. So, apropos USA. Wir sind mitten im Highschool-Sport und zwar bei Cheer.
Ja.
Da kam die zweite Staffel raus, nachdem wir die erste ja super abgefeiert haben. Dokumentation über Cheerleading in den USA und vor allem das beste Team, was Cheerleading gerade so zu bieten hat in den USA. Und das war sehr, sehr aufschlussreich, weil ich noch gar nicht wusste, was das für ein knochenharter Sport ist. Also es ist einfach wesentlich härter als das, was die Leute da anfeuern normalerweise. Also als alles, was diese Cheerleader normalerweise beklatschen. Also Basketball oder Football ist nicht annähernd so hart wie Cheerleading. Also in diesem Ausmaß vor allem. Das habe ich in der ersten Staffel gelernt und jetzt ist ja die zweite Staffel gekommen, in der es darum geht, du kannst mich gerne ergänzen, aber ich würde sagen vor allem um sozusagen, was nach dieser Staffel passiert ist mit diesen Leuten. Also die haben einen Fame bekommen auf einmal, was passiert damit? Und es geht um Jerry Harris, bei dem es ja Anschuldigungen und ich glaube mittlerweile auch eine Verurteilung gibt, bin ich ganz sicher, auf jeden Fall Anschuldigungen von zwei, ich glaube, 13- oder 14-Jährigen, die ihm vorwerfen, ihnen erstens Dickpics geschickt zu haben, beziehungsweise auch Bilder verlangt zu haben, so von ihm oder von ihnen. Und andererseits hat er sie auch wohl angeblich auf der Toilette bedrängt und sie eben vergewaltigen wollen in der Situation. Und das ist natürlich krass, weil Jerry eigentlich so ein bisschen der positive Faktor war in diesem Team und so der Publikumsliebling, will ich jetzt mal sagen.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Also eigentlich aus der ersten Staffel war er so, also man will jetzt nicht größter Gewinner sagen, weil am Ende hat ja dieses ganze Team da gewonnen an Aufmerksamkeit und die waren ja dann auch bei Ellen und so und haben da so einen riesigen Check Geld bekommen. Aber gerade Jerry, der war ja dann auch auf dem roten Teppich bei dieser Oscar-Verleihung und hat da mit den Stars gesprochen und war ständig bei irgendwelchen Morningshows zugeschalten. Also das ist bei dem halt, gerade bei dem irgendwie krass, dass das dann über den rausgekommen ist.
Ja, und dementsprechend ist es auch bei seinen ganzen Teamkameradinnen und der Trainerin Monica angekommen. Also natürlich ein kompletter Schock und quasi ein Stein noch mehr auf den Kopf dieser ganzen Mannschaft, weil erstmal mussten sie damit umgehen, dass so ein paar Wettkämpfe auch verschoben werden mussten wegen Corona. Das ist halt schon für Leistungssportlerinnen wie die halt schon immer krass auch, weil die bereiten sich halt wirklich monatelang so auf einen Moment vor und dann wird das alles verschoben und dann ist es schon also richtig
zwei
heftig.
Zwei Wochen vorher, es war ja nicht mal irgendwie so, dass man dann irgendwie schon aufgehört hat zu trainieren, das war halt wirklich ein oder zwei Wochen vor diesem großen Wettkampf.
Genau, und dann kam eben noch diese News mit Jerry raus und es gibt diese Folge 5, bis zu der habe ich auch geguckt. Du hast, glaube ich, die ganze Staffel geguckt, oder?
Yes.
Genau, und es gibt diese Folge 5, da geht es wirklich explizit nur um diesen Jerry-Fall und da erzählt auch nochmal die Trainerin Monica, wie das für sie war. Die hatte zu der Zeit Corona und hat dann noch diese News bekommen von Jerry und war dann natürlich mal komplett am Boden zerstört, weil das sind ja wie ihre Kinder, da sagt sie ja immer, ne, diese ganzen Leute, die da in dieser Mannschaft mitmachen. Ja, sie ist auch immer eine interessantere Person. Also sie war ja schon ein sehr interessanter Charakter in Staffel 1, aber sie hat ja jetzt auch an Dancing with the Stars teilgenommen, was auch so ein bisschen shady ist, finde ich, weil...
Ja, also ich finde sie auch interessant, aber ich kann dir auch nur empfehlen, falls du irgendwie noch die Zeit findest, keine Ahnung, dass du das noch weiter guckst, weil ich fand tatsächlich die zweite Hälfte sehr viel aufschlussreicher als die erste, so was sie auch angeht. Also so diese glänzende große Trainerin ist bei mir da auf jeden Fall nicht hängen geblieben, muss ich sagen.
Ja, sie hat schon in dieser Jerry-Folge schon Gegenwind bekommen, auch von dieser Anwältin, glaube ich, der beiden Kinder, die Jerry da beschuldigt haben. Ich finde die auch weiterhin so ein bisschen, das ist ja das Interessante bei ihr, dass sie so natürlich super fordernd ist als Trainerin, irgendwie auch natürlich USA-weit die beste Trainerin und die irgendwie wirklich auch so ein X-Faktor hat auf diese Mannschaft, ne? Also die so ganz viel verlangt, aber auch irgendwie so trotzdem noch denen so wohlgesonnen ist und trotzdem irgendwie noch mit jedem irgendwie so einen guten Draht hat. Das ist schon eine krasse Trainerin und eine krasse Anführerin auch und irgendwie eine totale Respektsperson. Aber die hat schon auch irgendwie so komische Seiten an sich, ne? Und ist ja so, dann auch jetzt eben dieser Auftritt bei Dancing with the Stars, wo man erstens dachte, ah ja, das ist so eine zurückhaltende Trainerin, die will ihrer Mannschaft so die Bühne überlassen, aber dann macht sie halt da einfach mal mit und ist halt dann einfach so während der Trainingszeit halt einfach mal irgendwie ein paar Tage in der Woche einfach da beim Trainieren selbst, so für ihren großen Star-Auftritt. Also so ganz geil ist es wahrscheinlich auch nicht für die gewesen, für das Team.
Ja, gerade wenn man da auch so neu anfängt an dieser Schule. Keine Ahnung, die fliegen ja vom anderen Ende des Landes irgendwie dahin, um dann bei diesem, was weiß ich, Vortoren da mitzumachen. Ist ja auch richtig schwer, da reinzukommen in diese Gruppe. Ich glaube, da ist ja immer nur so Platz für so 40 Leute oder so, 40, 50 Leute. Und dann schaffst du es und dann eine Woche bevor das Semester losgeht, heißt es so, ja, Monika, die ist jetzt erstmal nicht da. Also da würde ich mir halt auch denken, okay, ich dachte, ich kann jetzt hier richtig durchstarten. Warum geht die einfach? Hallo, ich habe hier nur 2 Jahre.
Du sagst quasi, dass es in der zweiten Hälfte noch so ein bisschen mehr ist, was sie angeht. Ja,
finde ich schon. Also man merkt auf jeden Fall, dass Netflix natürlich auch nicht unbedingt will, dass die jetzt super schlecht dasteht. Aber es gibt so gerade in der allerletzten Folge gibt's am Ende ein Gespräch zwischen ihr und Ledarius, der auch ja so ein bisschen auch dieses Aushängeschild von dieser Mannschaft war. Und da dachte ich so, ich will jetzt nicht groß spoilern, aber da ist so ein Moment, wo ich so denke, nee, irgendwie du willst nicht, dass die Leute das sagen oder so ein bisschen so Sachen so über dich erzählen und enthüllen. Das merkt man dann schon irgendwie, dass sie so ein bisschen, ja, so zwei Gesichter hat. Und in der ersten Staffel, das ist mir dann auch wieder eingefallen, da gab's doch auch diesen Moment, wo die so sagen, ja, Monika, die hat noch eine andere Seite und die nennen wir immer Annette. Und das ist dann die, wo sie so richtig krass so gar keine Ausnahmen mehr macht und wo wir alle so richtig hart durchziehen müssen. Und wenn sie in diesem Zustand ist, dann kann man auch überhaupt nicht mit ihr sprechen. Und komischerweise war davon nie wieder die Rede. So, ja. Da hat nie wieder jemand was drüber gesagt. Und ich denke mir so, ja gut, aber in der ersten Staffel hat sie auch den einen, der sich da übelst verletzt hat, einfach weitermachen lassen und ihn so gezwungen und so. Und ich denke mir so, ja gut, das ist jetzt, also, ne, ja, ist ein harter Sport, aber es grenzt auch schon ein bisschen an so Missbrauch.
Ja, klar, also das ist immer ja bei Leistungssport so, dass da die Grenze irgendwie schon super fließend ist. Also vor allem dann auch bei Kindern, ne? Und das sind ja wirklich noch Minderjährige. Da verlangt man schon sehr viel von denen und die werden halt wirklich auch angeschnauzt, wenn sie da versagen und müssen dann halt wirklich auch 100 Liegestütze oder sowas machen für irgendeinen Fehler oder so. Das ist schon immer so sehr drakonisch, aber wahrscheinlich funktioniert halt Leistungssport genauso, dass du halt wirklich diese extra
Prozent. Ja, das glaube ich auch, aber ich glaube halt, dass die sich ein bisschen so sich ein bisschen auch eine dumme Situation gebracht hat, weil sie sagt immer, ja, bei mir, hier sind auch immer ganz viele so junge Menschen, die irgendwie auch einen schwierigen Hintergrund haben und nicht so die Bezugsperson und die halt nicht so ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern hatten und da finden die halt in mir so ein bisschen so eine Mutterfigur und das ist ja auch bei vielen so, man merkt das ja auch voll, aber das ist ja eigentlich immer das große Ding, gerade wenn man auch in so einer pädagogischen Rolle ist. Eigentlich gibt's immer so eine Grenze, die du nicht überschreiten darfst. Und da kannst du dann halt nicht sagen, ja gut, du musst jetzt hier 100 Liegestütze machen und wenn du eine gebrochene Rippe hast, ist mir egal. Ja. Weil das würdest du ja mit deinem Kind eigentlich auch nicht machen. Und auf der anderen Seite sagt sie dann aber, na, Ladarius, du bist wie ein Sohn für mich. Ich denke mir so, ja, come on, das ist irgendwie alles, ne, du bringst ja dadurch die Leute auch so ein bisschen in deine, ja, in so eine komische Lage, wenn die dann sagen, oder wenn sie dann sagt, du bist wie mein Sohn, und wenn er dann nicht genau das macht, was sie will, dann ist er so ein Aussätziger.
Ja, und das Argument, was die dann immer haben, ist, ja, schaut mal hier, meine 14 Titel oder so.
Ja.
Gut, und dann hat es halt immer geklappt und so, und früher hat man es genauso gemacht, und mir ist genau dasselbe passiert, ist ja dann auch immer das Argument so, weil ja. Die war ja auch natürlich eine große Sportlerin oder so. Also von daher, das ist schwierig, aber das ist halt in allen Sportarten so, und hier bekommt man wirklich mal diese Einblicke, also dafür finde ich es immer noch cool. Chia, ich fand die erste Staffelhälfte schon jetzt von dieser zweiten Staffel echt langsam. Also
ja, finde ich auch.
Der Auftakt war cool, dann jetzt diese Jerry-Episode fand ich echt gut gemacht und gut damit umgegangen eigentlich. Gut.
Ich war auch ein bisschen erleichtert, dass die das so aufgesplittet haben. Ich hatte irgendwie ein bisschen Angst, dass die Jungs nicht so zu Wort kommen, was ja auch okay gewesen wäre, wenn die jetzt gesagt hätten, nee, wir wollen ja nicht sprechen, das ist ja auch voll das Ding, irgendwie in dem
Alter, sich da hinzusetzen. Ne?
Also ja, so mit Netflix dann auch noch und nach dieser ersten riesigen Staffel, wo ja jeder wusste, okay, das werden sich auch alle angucken.
Ja, das ist ja, und vor allem auch die Fans, ne, von diesem Team, ne? Also ja. Ich meine, du triffst halt hier wirklich auf die Fans von dieser ersten Staffel und jetzt quasi die in Anführungsstrichen Gegenspieler, die jetzt diesen Jerry gecancelt haben, aus natürlich völlig nachvollziehbaren Gründen. Aber das ist schon auch ein Risiko. Und ich finde auch, dass die es einigermaßen gut gemacht haben. Die Folge kann man auch, glaube ich, wenn dann nur der Umgang mit diesem ganzen Fall interessiert, kann man auch mal gesondert ansehen. Also man muss jetzt vielleicht nicht die ganze Staffel gucken. Aber ich werde sie mir ganz angucken, vor allem nachdem du jetzt gesagt hast, da geht es mir stärker um Monica.
Ja, da gibt es auf jeden Fall, hinter den Kulissen ist da auch noch richtig, richtig viel Beef mit Ladarius und so. Das ist schon ganz interessant.
Schaut auf jeden Fall Chia, ist weiter ein Tipp. Und jetzt wollen wir abschließend noch zwei Serien, würde ich jetzt mal sagen, im Doppelpack machen. Euphoria und Succession. Bei beiden hast du einen großen Aufholmarathon gestartet, würde ich mal sagen, oder?
Ja, habe ich. Ich wollte endlich mitreden.
Wie kam es dazu? Weil ich würde mal annehmen, bei Euphoria warst du schon immer kurz davor, weil das ist ja eigentlich genau dein Ding.
Ja, ich habe da mal nur so YouTube-Reactions zugeguckt. Reviews, könnte man sagen. Und dann wusste ich aber, okay, die neue Staffel kommt auch bald raus. Vielleicht sollte ich jetzt endlich mal die erste halt in seiner vollen Gänze gucken. Ja, und dann habe ich das gemacht und jetzt bin ich immer sehr aktuell bei den neuen Folgen dabei.
Aber war es dann sozusagen das, was dir diese ganzen YouTube-Reviews irgendwie angepriesen haben, oder hat es dir sogar noch besser gefallen? Weil ich kann mir vorstellen, dass es dir noch besser gefallen hat, weil ich glaube, diese ganze Optik der ersten Staffel, was ja für mich so mit das Verkaufsargument bei Euphoria ist, die kommt ja quasi bestimmt da gar nicht rüber.
Ja, naja, also das waren jetzt schon Videos, wo man halt auch diese Ausschnitte da gesehen hat. Das waren jetzt nicht einfach nur so Besprechungen oder so. Dadurch wusste ich schon so ein bisschen, was auf mich zukommt, und kannte halt auch den Plot so halbwegs. Aber also wenn man dann die Serie an sich richtig guckt, ist es gerade auch, wie explizit das alles ist, das hatte ich irgendwie nicht so in Erinnerung. Da war ich schon ein bisschen so, viele Penussi, ja. Ja, das ist schon alleine die ganze Optik und wie viel so Gedanke auch hinter jedem Outfit und hinter jedem Make-up und allem steckt, das ist schon krass.
Die Musik, auch Verkaufsargument bei vielen.
Yes, das höre ich mir auch zurzeit jeden Tag an.
Also Euphoria müssen wir vielleicht mal ganz kurz einführen, also man kann gar nicht viel zum Plot sagen. Es ist halt eine Teenie-Serie, die aber von HBO produziert ist. Also die haben ja immer so ein bisschen einen anderen Anspruch dann nochmal an diese Serien und vor allem auch an das Genre. In der Hauptrolle sind Zendaya mit so ein paar anderen Breakout-Stars noch, ne, die da im Cast natürlich noch sind. Aber im Grunde ist es eine typische Teenie-Handlung, aber dann doch mit so ein paar Anpassungen an die aktuelle Zeit und so. Alles ganz cool. Und natürlich mit einer großartigen Optik und einer, sag ich mal, sehr erwachsenen Bildsprache. Also was man so sieht, das ist alles wirklich sehr grafisch und so, wie man das halt von HBO dann auch gewohnt ist. Und jetzt in der zweiten Staffel, ja, habe ich so ein bisschen Kritik gelesen. Ich habe es leider erst geschafft, die erste Folge zu sehen. von Staffel 2. Was sagst du? Du hast jetzt beides hintereinander direkt geguckt. Gibt es da einen Unterschied?
Ja, also ich finde schon, dass es Unterschiede gibt, aber also ich weiß jetzt nicht genau, was du für eine Kritik gelesen hast. Also ich finde es mega gut bis jetzt. So gerade auch vom Aussehen, finde ich, ist es noch besser als die erste Staffel, meiner Meinung nach.
Okay, ja, ich habe bisher nur so inhaltlich gelesen, dass es jetzt so ein bisschen konventioneller ist, also in allen Belangen, also sowohl von der Handlung mehr Teenie-Sendung, als es davor quasi so eine HBO-Interpretation von einer Teenie-Sendung ist, es ist jetzt mehr eine Teenie-Sendung. So.
Naja, also ich glaube, dass es bis jetzt halt noch so ein bisschen so, es ist jetzt nicht zurückhaltend, es ist trotzdem krass so, was man so sieht, aber von der Story ist es halt bis jetzt ein bisschen zurückgefahren als die erste Staffel, weil in der ersten Staffel hat man ja erstmal die ganzen Leute kennengelernt und da gab es ja immer diese Rückblicke auf deren Kindheit und ja, was bei denen so passiert ist. Und das fällt jetzt halt so ein kleines bisschen weg, aber ich glaube, gerade jetzt ab der nächsten Folge, der fünften, wird es dann, glaube so, nicht traurig, keine Ahnung, was da passieren wird, aber ich glaube, dass die wollen sich ja auch immer so ein bisschen die Waage halten, dass es jetzt nicht ausschließlich düster und schlimm und tot und sowas ist, sondern dass man halt trotzdem auch noch so ein bisschen dieses, ja, Love Triangle und Teenager-Liebe und sowas halt auch noch mit dabei hat. Also ich denke, das wird am Ende auch alles Sinn ergeben, was die da machen.
Ja, dann noch zu Succession müssen wir nochmal kurz kommen. Wir haben immer mal wieder jetzt Succession-Teile auch gehabt, aber es ist passiert. Ich habe Erfolg gehabt. Du hast tatsächlich mal ein bisschen ins Reingeschaut, beziehungsweise nicht nur ein bisschen, du hast die erste Staffel schon beendet und bist jetzt mitten in Staffel 2, oder?
Ja, das sind meine Nachtschichten. Weil das ist halt auch fürchterlich, ne? Eine Folge geht ja da immer mindestens so 55 Minuten. 5 Minuten davon ist das Intro. Okay, finde ich übrigens gut, da kann man sich so einen Snack machen.
Hallo, du gehst doch nicht ernsthaft während des Intros raus.
Natürlich nicht, aber von der Zeitangabe dachte ich mir so, okay, man muss das gar nicht skippen, wenn man irgendwie ein kleines Hüngerchen hat, dann kann man sich da schnell mal so ein Sandwich machen in der Zeit. Aber ich finde es gut, das ist keine Kritik. Ich liebe das Intro.
Glücklicherweise hält mich Nathalie ja auch auf dem Laufenden, was ja genau mein Grund war, warum ich nochmal wollte, dass Nathalie das anschaut, damit ich so ein bisschen durch ihre Augen nochmal so ein bisschen diese Staffeln nochmal durchgucke. Und ja, Lieblingscharakter. Und
ich weiß nicht, kann man da einen richtigen Lieblingscharakter haben?
Ja, aber für wen man so rootet, weil das ist ja schon wichtig. Also erste Staffel ist so die Candle-Staffel, zweite Staffel würde ich sagen, ist so ein bisschen die Schiff-Staffel.
Ja. Ich weiß nicht, ich finde, ich habe keinen richtigen Lieblingscharakter. Also ich mag Siobhan schon sehr gerne, aber in der ersten Staffel war sie halt auch nicht immer so krass im Vordergrund. Deswegen kann ich jetzt nur so das bisschen beurteilen, was ich schon gesehen habe. Und ansonsten finde ich, der interessanteste Charakter ist schon Candle. Greg. Greg the Egg, ja.
Ja, Candle also ist halt schon Candle auch krass gespielt von Jeremy Strong, ne?
Ja, vor allem irgendwie, der macht das halt auch so gut, weil am Anfang dachte ich so, okay, Candle ist doch gar nicht so schlimm. Also, der ist doch eigentlich, der will ja nur das Beste für die Firma. Und so seine Argumente konnte ich auch mal ganz gut nachvollziehen. Und dann irgendwann gibt es so einen Punkt, wo es so halt so kippt. Dann dachte ich so, Alter, ich kann dich nicht mehr sehen, bitte hau ab. Ich ertrage dein Gesicht nicht mehr. Und der spielt das halt auch so krass. Der sieht immer traurig aus, aber gleichzeitig gestresst und irgendwie depressiv, so sieht er aus, durchgängig. Ja. Halt auch die Augen, der macht gar nichts mehr. Und ich denke mir so, oh mein Gott, bitte mach mal was Schönes, nimm mal Urlaub.
Das Staffel 1 Finale, wo du gerade diesen Candle-Moment verortet hast, kann ich dir sagen, die vergessen diesen Moment halt auch nicht, sondern der ist jetzt wirklich im Staffel 3 Finale nochmal richtig wichtig geworden, dieser Moment.
Okay.
Also das ist eben das Schöne, dieser Moment ist wirklich extrem wichtig für Candle, aber auch für die komplette Staffel und eigentlich für die komplette Machtstruktur halt in dieser Familie.
Ah,
und deswegen,
geil.
Ja.
Meine Lieblingsfolge war, was habe ich denn gesagt? Welche war denn meine? Ach, aus der ersten Staffel mit dem Misstrauensvotum, die war geil. Obwohl ich da 20 Minuten lang wirklich gestresst lag ich in meinem Bett und dachte, weil selber zu spät kommen ist ja eine Sache. Aber wenn man jemand anderem dabei zusieht, wie er gerade zu irgendwas zu spät kommt, ich bin fast ausgerastet, wirklich.
Ja, ja.
auch diese absurden Szenen, die jetzt immer mit Roman vorkommen. Es ist so peinlich und schlimm, aber es ergibt so viel Sinn, dass das jetzt gerade passiert. Es ist auch irgendwie eklig, aber ich muss jedes Mal so dolle lachen. Und den einen Tag, nachdem, ich glaube, das war sogar, nachdem ich diese zwei Folgen da geguckt habe, so hintereinander, mit dem Panic Room und halt die mit den Pierces, habe ich sogar in meinem Traum ein Zitat aus Succession gesagt.
Und zwar?
Und zwar.
Oh Gott.
Und zwar, ich weiß nicht warum, ich weiß überhaupt nicht, was passiert, es hat überhaupt keinen Sinn ergeben, ich habe zu irgendjemandem gesagt, buckle up, fucklehead.
Ja, Tom natürlich, ne?
Ja.
Ja, es ist einfach ein geiles Zitat, muss man sagen.
Es ging auch gut von der Zunge.
Succession, Euphoria haben wir beides natürlich gucken, da gibt es keine andere Option. So, jetzt spielen wir noch was, und zwar Spiel, Satz, Sieg. Ich habe dir drei, ja, ich sag mal, Voice Decoder zur Verfügung gestellt. Also ja. Du kannst dir drei Sätze anhören und musst mir jeweils sagen, wer das ist, der diese Sätze spricht.
Oh Gott.
Und okay. Die sind relativ kurz jetzt diese Woche, aber ich glaube aussagekräftiger, weil es gab ja hin und wieder auch Kritik an dieser Untersendung hier drin, also Spielsatzsieg, steht der in der Kritik, aber ich glaube, ich habe nachgebessert und du kannst mal loslegen mit Stimme Nummer 1.
Das ist genau dasselbe, da hätte ich mich fast selbst angekotzt. So grausig schmeckt das.
Oh, ich glaube, ich weiß, wer es ist.
Ja, und zwar?
Ist es Yassin von,
was?
Vom Sommerhaus?
Was?
Nicht?
Oh Gott. Wenn du wüsstest, wer es echt ist. Yassin? Das ist Yassin?
Das klang genau. Ich war mir so sicher gerade, der kommt doch auch irgendwo aus, keine Ahnung, wo man irgend so einen Dialekt hat.
Ja, ich weiß nicht mal, ob die Person daherkommt, wo Yassin herkommt, aber ja, okay, also ich kann es entfernt vielleicht nachvollziehen, aber soll ich dir sagen, wer drunter steckt?
Wer ist es denn?
Es ist Jumbo Schreiner.
Oh, ups. Ja, gut,
ja, also auf eine Art irgendwie, aber jetzt, wo ich es nochmal gehört habe, na klar, da hört man dann schon immer diese Ähnlichkeiten, aber
ja, ich so. Dachte, das wäre von diesem Sommerhausspiel, wo die diese Sachen trinken mussten, oder dann auch, wo Samira irgendwann abgebrochen hat.
Ja, es würde dazu passen auf jeden Fall. Mist. Aber es war Jumbo in der Schokoladenfabrik, tatsächlich. Ja, weil das ein Vorprodukt ist, der Schokolade. Also das ist irgendwie dann so ganz sauer oder so. Keine Ahnung. Okay, nächste Person.
Ja, ich habe mir eure Kritik zu Herzen genommen und hoffe, dass ich dieses Mal mich verbessern konnte.
Was? Alter, was hast du denn da rausgesucht?
Ich glaube schon, dass das möglich ist. Ich sag mal so, du kennst sie sehr gut.
Ich kenne sie sehr gut.
Ja. Du hast sie auf deinem Handy.
Was? Ich habe sie auf meinem Handy?
Ja, also nicht die Nummer von ihr, sondern du hast sie, also du postest oftmals was von ihr.
Nee, was? Ich poste auch von ihr? Ich poste ja immer nur dieselben langweiligen Sachen.
Ja, und das ist eins davon.
Ach scheiße, keine Ahnung. Ich wollte jetzt kurz sagen Aurelia, aber das ist nicht Aurelia. Ich sage Aurelia.
Ja, es ist Aurelia. Also,
wirklich?
Ja, es ist Aurelia.
Das klingt ganz anders.
Ja, das ist auch richtig. Ich kann dir nichts anderes sagen. Das ist auf ihrem YouTube-Kanal, wo sie erst zwei Videos hochgeladen hat. Wo sie irgendwie Temptation Island VIP-Reaction-Videos macht. Und das ist davon.
Es ist so gemein, es ist so gemein. Das kenne ich nur von ihr. Das hätte ich ja gar.
Du kennst sie nur im Heuton wahrscheinlich.
Ja.
Okay, Person Nummer 3.
Ich freue mich auf viele. Ich habe gerade Edin Hasanovic gesehen. Bin ja ein Riesenfan von ihm. Ich glaube, dass ich sogar ein bisschen beteiligt war vor ein paar Jahren, als es bei ihm losging.
Ach Gott, immer diese mittelalten Männerstimmen, die alle gleich klingen.
Aber ich finde, der ist so charakteristisch.
Was ist denn daran charakteristisch? Könnte jeder sein.
Nee, dieser Slang, dieses.
Ja, es war so ein bisschen so. Ist es Fariyadim?
Nein,
der klingt doch aber auch.
Der hat eine tiefere Stimme.
Sogar ein bisschen beteiligt war vor ein paar Jahren, als es bei ihm losging.
Doch, der hat. Ah, nein, wer ist das? Der hat auch so ein. Der hat so ein Kratzen in der Stimme.
Soll ich dir sagen?
Ja.
Okay, es ist Alexander Bommes.
Okay, wow. Ja. Ich meine weit entfernt. Ich dachte, das ist irgendein Schauspieler.
Nein, Alexander Bommes, das ist der von hier gefragt, gejagt und ja, auch Sportmoderator. Ja, eben. Aber deswegen dachte ich ja, der ist doch eigentlich, der hat doch eigentlich, der, also ich ja, finde, der ja. ist durch seine Stimme auch so ein bisschen oder durch seine Art zu reden, der hat ja so ein, ja, dieses leichte.
Ich weiß es nicht, weil das war, lag bestimmt an der Qualität.
Ja, ja, bestimmt. Okay, gut. Dann 1 von 3. Wie gesagt, das ist bei diesem Spiel immer noch nicht so ganz schlecht, wobei du auch nicht von der einen überzeugt warst, aber das ignorieren wir mal. Dir kann man aber gerne folgen bei Twitter. Unter welchem Kürzel?
Unter @NatalieK.
@FernsehenFA, da kann man den Podcast folgen, man kann liken und retweeten, man kann den Hashtag Fernsehen für alle verwenden, aber noch lieber wäre uns, wenn ihr 5 Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcasts hinterlasst, bei letzterem kann man sogar noch eine schöne Rezension posten, das bringt uns ganz besonders viel, da kann man dann in der, ja hier in dieser Rangliste, in dem Ranking kann man nach oben klettern, wäre natürlich super, wenn das klappen würde für uns, so, also bitte machen und bitte nächste Woche wieder einschalten, danke an dich fürs Dabeisein in dieser Woche erstmal.
Sehr gerne, danke auch.
In der nächsten Woche dann alles natürlich zum Auftakt von GNTM, der gestern stattfand. Wir sprechen auch über die neue Netflix-Impro-Comedy-Krimi-Serie Mörderville. Da freue ich mich sehr drauf.
Oh ja, ich mich auch.
Mit Will Arnett und ganz vielen anderen, unter anderem Conan O'Brien. Das wird super, glaube ich, hoffe ich, denke ich. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir verabschieden uns jetzt in die Schokoladenfabrik. Also, lecker. Tschüss.
Tschüss.